Hallo zusammen zur 13. Folge Mamalicious Podcast. Diesmal geht es um das Thema postnatale Depressionen und zu Gast heute bei uns Linda Rasumowski, Psychotherapeutin und Gründerin von der Mütterplattform Mental Well Mom. Wir kommen nachher zu den Details. Zuerst ganz kurz. Hallo Linda, schön bist du da. Danke fürs Zeitnehmen.
Ja, danke vielmals für die Einladung, Rascha.
Sehr gerne. Und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch zu dem wirklich wichtigen Thema. Kurz vorab, die Linda hat in ihrer Praxis vor allem sich spezialisiert auf das Thema Depressionen. Und aufgepasst, es geht uns alle etwas an, Belastungen im Rahmen von Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Das sind gerade drei riesige Bereiche, die ich auch gerne heute mit dir möchte, ganz kurz genauer anschauen, im Zusammenhang mit postnatalen Depressionen natürlich und Belastungen. Kennen wir ja alle eigentlich im Alltag. Linda, erklär uns doch bitte ganz kurz für die, die es noch nicht wissen, was bedeutet postnatale Depressionen? Wie merkt man, dass man das hat?
Also ganz korrekt ist der Fachbegriff eigentlich sogar postpartale Depression, weil sich das aufs Gebären bezieht. Natal wäre eigentlich die eigene Geburt, also bezieht sich, also das Geborenwerden würde sich aufs Baby beziehen. Also, aber umgangssprachlich sagt man oft postnatale Depression. Und die, das gibt es eigentlich gar nicht, offiziell in den Diagnosekriterien gibt es gar nicht eine spezifische Diagnose für das, sondern man würde dann einfach diagnostizieren, würde man einfach eine Depression, wo natürlich im Kontext oder im Rahmen gesehen wird. Es gibt trotzdem natürlich ganz viel Forschung darüber und so weiter. Und, aber wie gesagt, von der Diagnose her geht es um eine Depression, die sich eigentlich nicht unterscheidet zu anderen Depressionen. Da geht es schlussendlich darum, dass eine gewisse Anzahl von Symptomen über einen gewissen Zeitraum besteht. Das heisst, wenn man zum Beispiel mal an einem Tag nicht so gut gelaunt ist oder nicht so mag oder erschöpft ist oder so, ist das ja sehr normal. Aber in einer Depression ist wirklich eine grössere Anzahl von Symptomen über einen grösseren Zeitraum, also mindestens 2 Wochen oder allermeisten Tage vorhanden. Und es ist auch wirklich viel schwieriger auslenkbar, im Sinne von, also man kann nicht auch etwas machen, was einem gut tut und dann ist wieder gut, sondern es besteht eigentlich eine grosse Eigendynamik, eine Art Teufelskreis und man kommt sehr schwer daraus raus. Also das ist, eine Depression ist nicht, wenn es einem einfach mal ein paar Tage nicht so gut geht, dann erfüllt das nicht die Kriterien. Und das Wichtige daran, auch zum Unterscheiden vielleicht von einem Babyblues, ist, dass ein grosser Leidensdruck besteht und dass es nicht einfach wieder gerade weggeht.
Stichwort Babyblues, oder? Das wollte ich jetzt gerade fragen. Irgendwo durch ist ja die Situation, insbesondere nach der Geburt, ich sage jetzt gerade nochmal, insbesondere hierzulande in unserer Gesellschaft, ohne Hilfe, völlig überfordert mit der neuen Situation. Also es ist ja eigentlich, jetzt gemein gesagt, es ist ja manchmal schon so schlimm, dass man meint, die Situation ist jetzt einfach so, ich muss jetzt mit dem leben und würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das an einem psychischen Zustand zuzuordnen. Ist nicht das auch ein das Problem, dass viele das gar nicht merken?
Das ist tatsächlich so. Also die Zahlen, man geht von einer grossen Dunkelziffer aus eigentlich, dass viele Frauen das haben, eine Depression wirklich auch haben, in der Zeit nach einer Geburt. Und da reden wir vom ersten Jahr oder sogar, je nach Definition, von den ersten 2 Jahren nach einer Geburt. Also das muss nicht gerade nach einer Geburt eintreten. Gehen viele auch Forscher davon aus, Forschende, dass wegen grosser Scham, wegen gerade auch dem Mutterbild, dass man es ja müsste im Griff haben und happy sein und alles, dass es ein wahnsinniger Hinderungsgrund ist, auch zum Beispiel eine Behandlung aufsuchen und schauen, ist da mehr. Und es ist tatsächlich sehr schwierig, weil gerade auch eigentlich verschiedene Symptome, die in eine depressive Diagnose reingehen können, auch einfach bei ganz, ganz, ganz vielen Müttern nach der Geburt vorhanden sind. Ich meine, Müdigkeit, Erschöpfung, zum Teil nicht können wieder einschlafen. Ja gut, wenn man 4-mal in der Nacht geweckt wird, ist manchmal dann schwierig, um gerade wieder einschlafen. Oder? Das ist Schlafstörung. Wie würde man jetzt das genau herausfinden? Also ganz viele Symptome, wo man dann vielleicht denkt, ja, das ist ja normal und das haben ja auch andere und ist ja normal, dass man nicht mag. Und das stimmt. Und darum ist wie auch wichtig, dass man das genauer anschaut. Dass man die Möglichkeit hat, zum genauer drauf zu schauen, ist es mehr, ist es belastend. Am Schluss geht es eigentlich ja auch darum, ist es belastend. Weil wenn man sehr belastet ist, dann macht eigentlich meistens Sinn, dass man irgendwie Hilfe bekommt, ob man jetzt die Diagnosekriterien erfüllt oder nicht. Aber meistens ist es schon so, wenn eine gewisse Anzahl Symptome und über einen gewissen Zeitraum besteht, dass es einfach auch sehr belastend ist. Und dazu gehören eben dann nicht nur Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Energiemangel, sondern es ist dann oft auch ein Selbstwertproblem dabei, Zukunftsängste dabei, Hoffnungslosigkeit und das sind dann depressive Symptome. Das ist nicht per se ein passender Zustand für Babybetreuungserschöpfung. Oder? Also, dass man das oder bis hin zu natürlich auch Gedanken, sich selber etwas anzutun. Also kann grosse Verzweiflung mit dabei sein. Übrigens gibt es nicht nur Depression in dem Rahmen, sondern es gibt auch Angststörungen. Postpartale Angststörungen, es gibt Zwangsstörungen, es gibt psychotische Störungen, also mit Wahngedanken oder Halluzinationen. Und es gibt jegliche Kombinationen davon. Was es auch gibt, ist eigentlich Wut. Also im englischsprachigen Raum gibt es so das Postpartum Rage, was auf Deutsch irgendwie nicht so einen guten Begriff dafür gibt. Und es kann durchaus sein, dass sich die Depression oder die grosse Belastung gar nicht unbedingt nur so zeigt, wie man sich eine klassische Depression vorstellt, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr aufstehen oder so, sondern es kann durchaus sein, dass sich das zeigt in sehr starker Wut und aggressiver Impuls. Das kann auch sein.
Also das Thema Ambivalenz zum Beispiel, habe ich gelesen auf deiner Instagram-Seite, macht für mich extrem Sinn im Sinne von gute Zeiten, schlechte Zeiten, das kann uns ja gar nicht jeden Tag gut gehen, da wäre ja auch etwas falsch, oder? Das ist einfach auch das Leben. Und ist nicht die Ambivalenz genau das Zeichen, dass es eben dann eben nicht eine Depression ist? Dass es eben gewisse Sachen, gewisse Anteile einfach normal sind im neuen Leben?
Das ist eine gute Frage. Schlussendlich kann es Ambivalenz geben mit Depression oder ohne Depression. Was oft ein Unterschied ist, jetzt so wie ich das beobachte und auch wie sie in verschiedenen Therapiekonzepten drin ist, ist, dass in einer Depression es ganz schwierig ist, die Ambivalenz anzunehmen. Also, dass man vielleicht das Gefühl hat, es müsste alles schön sein, ich müsste jede Sekunde geniessen, alle die Sätze mit ich müsste, setzen einen sehr unter Druck und können auch wirklich einen grossen Einfluss haben auf Selbstwertgefühl oder eben Schuldgefühl verursachen und die Stimmung massiv drücken. Und darum, wie du sagst, also ist per se die Ambivalenz ist überhaupt nicht ein Problem für sich, sondern eigentlich, ob die kann wie angenommen werden von der Person selber. Also, genau.
Das ist dann wahrscheinlich der Punkt, ja. Du hast ja nicht nur in deiner Praxis, sondern auch im Austausch auf deiner Plattform immer wieder Mütter, die dir erzählen von ihren Gefühlen oder dem, wie sie das alles aufnehmen und empfinden. Kannst du mir zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft die Top Belastungspunkte nennen, wo wir alle ein bisschen gemeinsam haben als Mütter oder immer wieder, wo du im Rahmen von das ist jetzt einfach so und dazu dürfen wir eigentlich auch gern öffentlich mehr stehen, weil es einfach so ist und es nicht besser macht, wenn es ein Tabuthema bleibt.
Top 3. ich probiere es. Was sicher so ein Punkt ist, dass immer müssen geniessen. Also die Erwartung, die man irgendwie so ein bisschen hat oder die man so hört in der Gesellschaft, in Filmen, in der Werbung, überall, in klassischen Medien, sozialen Medien, man müsste es immer geniessen. Und das ist eigentlich ja total unrealistisch. Also vielleicht gibt es das tatsächlich, dass jemand das immer geniesst, aber in den allermeisten Fällen ist das unrealistisch. Es ist intensiv und es ist fordernd und gewisse Sachen kommen zu kurz und man kann es insgesamt wunderbar finden und wegen dem geniesst man vielleicht nicht jede Sekunde von allen ja, in der Nacht und von allen Ausscheidungen vom Kind und von alles, was es so gibt. Und das ist so eine Erwartung, wo sich viele selber wo sich viele damit konfrontiert sehen, wo massiv unter Druck setzt. Oder? Und dann hat man das Gefühl, ich genieße es gar nicht so. Und das ist streng. Oder ich denke schon um 10 Uhr morgens, nein, wann ist der Tag vorbei? Und dann das Gefühl habe, was bin ich für eine schlechte Mutter? Das ist sehr belastend. Und dort, finde ich, wäre so ein Top-Punkt, wo man könnte enttabuisieren, dass man nicht muss jede Sekunde geniessen muss und man kann es trotzdem wunderbar machen und sein Kind gerne handeln. Ein zweiter Punkt ist ganz allgemein, so würde ich sagen, Top 2, der zweite Punkt, verschiedene Empfindungen zulassen. Ja, also das kann sein, dass man mal frustriert ist oder, also wenn man es ganz schön findet, ist es meistens nicht so schwierig, um es zulassen, aber dass man auch mal traurig sein kann oder man kann auch mal sich nerven und es ist okay. Also das ist etwas, wo ganz allgemein in unserer Gesellschaft zum Teil schwierig ist, so, das schwierige Gefühl Platz lassen, aber gerade auch in dem Mutterideal ist das ganz, ganz kontrovers, oder? Dass man sich darf nerven oder aufregen mal und es kann ja dann auch wieder gut sein nachher, aber dass man schwierige Gefühle auch darf Raum geben und das hat noch überhaupt nichts damit zu tun, ob man irgendwie krank ist oder eine psychische Störung hat oder Symptome hat, sondern das sind einfach also Gefühle an sich, sind einfach mal Gefühle und die sind eigentlich normal und gesund, so bis zu einem gewissen Grad. Und gerade mal überlegen, was ich als dritten Punkt reinnehme.
Also wir könnten sonst auch, wenn du magst, könnten wir sonst noch weiterspringen und dann kannst du mir den dritten Punkt sonst auch nachher noch geben, wenn das für dich einfacher ist. Also ich wollte dich jetzt nicht überrumpeln mit den Top 3. Also es ist eigentlich eher so ein bisschen dass das, was gerade halt kommt und das, was halt am gängigsten ist. Aber das sind ja schon zwei riesige Themen.
Ja, nein, das ist wunderbar. Also ich habe auch gerade schon einen dritten Punkt und das sind so die eigenen Wertvorstellungen dafür überdenken. Also das ist natürlich nicht immer gleich bei allen, darum finde ich es noch schwierig, das als einzelnen Punkt zu formulieren, aber grundsätzlich Wertvorstellungen sind sehr, sehr oft das Thema mit, wenn es um Belastung geht, gerade wenn Kinder kommen. Wo man so Wertvorstellungen, die man vielleicht immer so ein bisschen mitgetragen hat, zum Beispiel eine gute Gastgeberin oder ein guter Gastgeber hat Ordnung und hat ein schönes Essen vorbereitet und dann kommt Besuch mit einem Baby, man ist massiv überfordert, klappt alles nicht, und das Gefühl, ui nein und so und ich habe das dann sein und das ist so etwas, wo man sehr gerne Kinder fragen darf. Also warum genau soll jetzt eine Mutter mit einem ganz, ganz kleinen Baby, ehrlich gesagt auch mit grösseren Kindern, den Aufwand betreiben und den Stress, um weiss ich was alles vorbereiten und warum kann man sich zum Beispiel nicht trotzdem sehen und gut haben miteinander, wenn man sagt, jeder bringt etwas mit und es ist halt auch einfach ein Chaos, weil es passt zu dieser Lebensphase. Oder? Also das ist etwas, wo ich finde, wo es ganz wichtig ist, dass man das hinterfragen darf und dass das auch wichtig wäre, auch vom Umfeld von der Gesellschaft, dass man da nicht einfach so all die Sätze, so mehr macht, so, darf man sehr fest hinterfragen, weil das sehr oft starre Vorstellungen sind, wo, wenn sie nicht mehr hilfreich sind oder in dem Moment, wo sie überhaupt nicht hilfreich sind, darf man die ja eigentlich überdenken.
Wir reden immer wieder über das Thema Gesellschaft und jetzt auch Werte oder Wertevorstellungen und das hängt wiederum ja ganz oft auch an der Kultur und an dem Land, wo man halt jetzt gerade lebt, oder? Und ich finde es jetzt gerade selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass die grosse Grossfamilie in Tunesien, wo ich jeden Sommer 5 Wochen verbringen mit meiner Familie, schon das Ganze ganz, ganz klein, eigentlich immer in der Sommerferien. Und das ist halt einfach, das ist ein Rudel, oder? Die Kinder, die machen da zusammen und die Frauen sind dort zusammen und die Männer sind dort zusammen und alle helfen und jeder macht, ja, ich habe mich zwar ein bisschen aufgeregt, wenn ich dann von meinem Onkel zusammengeschissen worden bin, der viel uncooler ist als mein Vater und so. Ich habe dann gefunden, du hast mir gar nichts zu sagen und dann kommt der Papi und sagt, Moll, er hat dir auch etwas zu sagen, wir machen das quasi zusammen, oder? Ist es nicht auch so, dass wir insbesondere, ich sage jetzt ganz klipp und klar, die Schweiz, oder? Diejenigen, die dann einmal so ein bisschen hinter der Tür so, ja, bei uns ist im Fall alles mega und ist alles mega lässig und ist alles okay und dann ist die Tür zu. Und meistens ist es dann eben nicht so. Also es ist schon auch so ein bisschen gesellschaftsabhängig, dass wir da eigentlich wie so ein bisschen auf uns allein gestellt sind, oder? Der Nachbar kommt ja nicht einfach helfen und die Eltern ziehen ja nicht bei uns ein. Und es ist ja nicht so, dass wir wie eine Königin behandelt werden, wie vielleicht in Asien im Wochenbett, wo man eigentlich nichts anlangen darf, oder? Also weder putzen, noch Kind abholen, noch mit dem Hund laufen, noch posten. Wie können wir das ändern hierzulande? Also weißt du, das ist ja ein massives Problem.
Ja. Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt trotzdem, ich finde es einfach trotzdem auch wichtig, es so ganz kurz erwähnen, es gibt trotzdem postpartale Depression oder Belastungszustände gibt es in allen Ländern und über alle Kulturen und anscheinend auch schon sehr, sehr lang, wie so transkulturelle Forschung zeigt. Ist einfach, finde ich trotzdem noch wichtig, dass man das schon weiss. Und zahlenmässig gibt es auch so gewisse Befunde, dass es mehr oder weniger gleich ist, global gesehen. Aber ich finde, man darf es trotzdem mit Vorsicht geniessen und die Forschenden, die das aufschreiben, sagen selber, sie gehen davon aus, dass es Unterschied gibt und dass die Gesellschaft eine Rolle spielt im Ganzen. Also das ist auch, wie so oft in der Forschung, es ist ja nicht unbedingt alles eins zu eins ein Abbild von wie es ist, sondern es ist halt, was man herausfinden kann. Ja, und gerade also vor allem schwere Depressionen oder Psychosen sind anscheinend Gesellschaftsübergriffen oder Kulturübergriffen vorhanden, aber gerade so mittelschwere Depressionen geht man auch davon aus, dass es das doch häufiger gibt in unserer Art und Weise vom Zusammenleben. Und zu deiner Frage, wie kann man das ändern? Finde ich wichtig, also finde ich eine ganz wichtige Frage und das ist tatsächlich auch ein Teil von meiner Arbeit, das eben einzubeziehen, weil oft wird das so separat behandelt, oder? Es gibt Zeitungsartikel und so weiter zu gesellschaftlichen Situationen von Eltern, von Müttern und es gibt immer die Aussage, und wenn es einem nicht gut geht, sollen wir in eine Behandlung. Und das finde ich auch, das stimmt, das ist gut, aber es vermischt sich ja, also die Themen gehören ja eigentlich zusammen. Es ist eben nicht nur ein individuelles Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem oder es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wie geht es den Müttern. Und es ist schlussendlich auch, verschiedene Depressionsbehandlungskonzepte schauen einen interaktionellen Aspekt an. Also wirklich, wie geht es einem in den, also wir sind interpersonelle Wesen, oder? Wir sind ja nicht Einzelgänger. Und das und eine Depression zum Beispiel kann in einem gewissen interpersonellen Kontext entstehen. Und es spielt eine Rolle, was passiert zwischen einem selber und den Personen. Und darum lohnt es sich, um das eben genau anzuschauen. Und da gibt es viele verschiedene Aspekte. Also ich finde, es braucht allgemein wie mehr Aufklärung und Thematisierung von dem. Es passiert ein bisschen Enttabuisierung langsam, aber inhaltlich ja irgendwie trotzdem nicht, oder? Also das erlebe ich so, dass man liest zwar immer mal wieder, ja, postpartale Depressionen gibt es und so häufig, aber ja, was heisst denn das und wie, was hilft oder was entlastet? Und zum Beispiel ein ganz klar beleidigter Faktor, der schützt, ist soziale Unterstützung. Das zeigen einfach alle Studien, dass wenn sich eine Frau, eine Mutter sozial unterstützt fühlt, sei das in der Partnerschaft, da gibt es Studien dazu, oder auch sonst im Umfeld, wenn sie sich unterstützt fühlt, dann gibt es weniger Depressionen. Also das ist, und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man das weiss, ja, damit man nicht einfach das Gefühl hat, was macht die Mutter falsch, warum ist sie, ja, warum kriegt sie es nicht an? Das ist einfach nicht ein individuelles Thema eigentlich.
Ja, und du hast gemerkt in deiner Arbeit, dass das ein sehr grosses, wichtiges und auch akutes Thema ist und hast nicht genug Platz für all die Mütter in deiner Praxis gehabt und hast dann gefunden, jetzt gründe ich Mental Well Mom. Lass uns noch ganz kurz über das Thema reden, über die Plattform. Sehr wertvoll übrigens, ich lese ja auch immer mit und spricht auch mich sehr an. Es geht ja nicht nur um postnatale Depression, sondern auch wirklich um Sachen, die wir Mütter alle schon erlebt haben oder mal gedacht haben und uns beschäftigen. Jetzt, was ist deine Vision mit Mental Well Mom? Du hast jetzt das mal aufgeleist online und du informierst aufgrund von ja, dem, was du weißt. Du teilst dein Wissen. Was ist die grosse Vision?
Ja, in der Klinik, wenn ich in der Klinik geschafft habe, auf einer Depressionsstation, habe ich zum Beispiel ganz oft gehört von Leuten, die gekommen sind, nach einer Weile, ja, aber eigentlich sollte doch jeder mal kommen dürfen. Oder ich habe auch oft gehört, wieso erfahre ich das alles erst da? Und dort habe ich schon immer gedacht, ja, irgendwie kann das ja wie nicht sein, oder? Dass jeder meint, Psychiatrie ist schlimmst und alle, die dort landen, sozusagen landen, oder? Das so empfindet man es oft. Das wird man am längsten vermeiden. Und dann sind die Menschen dort und finden, das ist ja super, dass ich jetzt so viele Informationen bekomme, so wie unsere Psyche funktioniert. Warum habe ich das nicht vorher gewusst? Und so erlebe ich das auch aktuell oft in Therapien, gerade auch mit Müttern, dass sie eben auch sagen, wieso höre ich das zum ersten Mal? Ja, zum Beispiel, dass man als Mutter selber auch noch Bedürfnisse hat oder dass eben man nicht jede Sekunde unbedingt muss geniessen, sondern dass es normal ist, dass es schwierige Momente gibt und so weiter. Und dort habe ich wirklich dann irgendwann wie gemerkt, ich möchte etwas machen zu dem Thema, wo mehr Leute erreicht. Nicht nur, weil ich nicht kann alle Leute behandeln in der Praxis, das stimmt, ich bin meistens, habe ich gar nicht mehr Kapazität, um Leute aufzunehmen, aber auch, um Leute erreichen, die gar nicht unbedingt würden in Therapie gehen. Oder? Also das ist so, was mich eigentlich traurig macht, sozusagen, ist, dass man oft so lange wie möglich wartet mit Therapie. Da geht man eigentlich erst, wenn es ganz schlimm ist, und so lange kommt man eigentlich auch ganz viele Informationen wie nicht über. Oder? Und das ist ein Zustand, den ich finde, könnte man ändern. Dass man eigentlich könnte sagen, man kann gut informiert werden, man kann sich mit Themen auseinandersetzen und so weiter. Und ob es noch Therapie braucht oder nicht, völlig unabhängig von dem, da kann man, also das ersetzt auch keine Therapie. Wenn man eine braucht, dann braucht man sie sowieso. Aber gewisse Entlastung kann es vielleicht geben, wenn man schon wie Informationen überkommt, ein bisschen Austausch hat über die Themen, merkt, ich bin gar nicht allein mit dem, aha, das beschäftigt ja ganz viel. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch ganz oft erlebt habe in Gruppentherapien. Es ist wahnsinnig entlastend zu merken, man ist gar nicht so allein mit diesen Themen. Oder? Und gerade auch in der heutigen Zeit, jetzt mit Corona sowieso, aber eigentlich auch schon vorher, ist es so, dass also gerade auch die neuen Mütter ist halt auch virtuell und online ist ja auch wahnsinnig praktisch, oder? Zugang haben zu Sachen, ohne müssen irgendwo erst mühsam einen Termin bekommen, um überhaupt irgendeine Information zu bekommen. Da sind einfach so viele Hürden drin, die ich finde, müssten nicht sein. Und wo eigentlich auch schade ist, dass, ja, dass es wie noch nicht so viel gibt in dem Bereich, ganz spezifisch für psychische Gesundheit, mit einem einfachen Zugang und auch attraktiv, oder? Dass es kann Spass machen, sich mit all dem auseinandersetzen, und das darf auch lässig sein und es muss nicht sozusagen sein, ich muss in ein Spital sozusagen. In einem gewissen Zustand macht das natürlich sehr Sinn, aber für ganz viele Menschen kann gewisse Informationen auch schon vorher sehr Sinn machen und sich damit befassen. Genau, und die grosse Vision ist natürlich, genau, da gibt es ganz viel Spielraum mit diesen Themen. Ich würde mir wünschen, dass Anforderungen an neue Mütter gesehen werden von der Gesellschaft, dass es gesehen wird, was das für eine Bewältigungsleistung ist, wo eine neue Mutter natürlich Eltern an sich, auch die Väter, erbringt und dass das adäquat angeschaut wird, dass Unterstützungsbedarf normaler wird, dass man sich Unterstützung holen, wenn es nötig ist, sei das praktische Unterstützung oder fachliche Unterstützung, und dass eine erschöpfte Mutter nicht unbedingt zu wenig leistungsfähig ist oder so, sondern dass man Hilfe anbieten kann und sagen, hey, ja, es klingt gerade sehr streng, kann ich dir mal Zeit vorbeibringen oder so. Also dass es wie mehr in unserer Gesellschaft drin ist, dass das eine grosse Lebensveränderung ist und dass man das wie so ein bisschen gemeinsam kann bewältigen kann. Und das natürlich, also das ist meine Idee jetzt mit dieser Plattform, ist, dass es eben einfacher zugänglich wird, dass man kann, sich gut informieren kann und dass man einfacher Zugang hat zu einem Austausch und genau.
Ja, toll. Also das klingt wunderbar und ich bin auch schon ganz gespannt darauf, was alles noch kommt. Du hast mir die letzte Frage oder eine von der letzten Fragen schon beantwortet, was du dir von der Gesellschaft wünschst diesbezüglich. Und jetzt noch ganz kurz, was wünschst du dir von den ganzen Partner, wenn einer rum ist? Was würdest du einem Partner mitgeben?
Genau, das ist eine wichtige Frage, eben genau, weil ja soziale Unterstützung ein ganz grosses Thema ist, ganz ein grosser Schutzfaktor oder eben Risikofaktor, wenn die Unterstützung nicht rum ist. Und da geht es um praktische Unterstützung und um emotionale Unterstützung. Also es geht wirklich darum, dass es wahnsinnig entlastend kann sein, wenn man die ganzen Aufgaben, die mit einem Baby kommen, zusammen bewältigen. Ja, also, genau, und die Unterstützung ist eigentlich schon fast das falsche Wort. Das klingt, als wäre die Frau verantwortlich und der Mann unterstützt nur. Also idealerweise wäre es ja so, dass das eine gemeinsame Bewältigung ist von dieser Lebensveränderung. Das wird sicher sehr vieles schon mal entlasten. Ich höre viele Mütter, die sagen, ja, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht nach 16 Stunden und einer halben Freinacht? Und eigentlich muss ich sagen, ja, logisch schafft man das nicht. Also das ist ja gar nicht so gedacht. Das ist ja auch historisch und global gesehen, ist das ja eine wahnsinnige Ausnahme, dass wir meinen, dass das ein Mensch allein muss bewältigen. Das ist mal so ein bisschen, ich komme immer wieder auf die gesellschaftliche Ebene, genau. Und emotionale Unterstützung ist das andere. Emotionale Unterstützung ist wirklich so der Aspekt vom Ernstnehmen und vom Dasein und nicht klein machen, auch das Leiden nicht klein machen. Das kann von Partnerseite sein oder auch sonst von Freunden, von Verwandten oder sagen, ja, aber jetzt hat sie doch ein gesundes Baby, warum ist sie jetzt nicht einfach zufrieden oder so. Also wenn jemand wahnsinnig einen Schlafmangel hat und alles zu kurz kommt, dann darf man auch einfach mal sagen, es ist im Moment einfach gerade ein bisschen zu viel. Und dann ist das sehr wertvoll und sehr schützend für die Psyche, wenn eben der Partner zum Beispiel dann auch sagt, ja, ich sehe das, und es ist wirklich hart, und komm, wir schauen, wie wir das ein bisschen entlasten können. Und statt zum Beispiel sagt, ja, also, du hast ja frei, hast ja Zeit, bist ja mit dem Baby nur, oder? Also das macht ganz viel aus, dass dort ein wertschätzenden Umgang rum ist. Und das tönt banal, ist es aber wirklich nicht. Also das ist tatsächlich, dort braucht es auch wie noch ein grosses Umdenken, dass das je nachdem harte Arbeit ist und dass das auch entsprechend das gesehen wird und dass Pausen immer noch sehr gesund sind, auch wenn ein Baby rum ist.
Ich habe aufgrund von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich gerade Lust bekommen, mich auch noch schnell zu outen. Ich habe jetzt beim zweiten Kind gemerkt, also das erste ist 10 Jahre her, also vor 10 Jahren geboren und jetzt schon gross und ganz pflegeleicht und schon ein total würdiger Gesprächspartner. Und es ist auch lustig, ich merke einmal zwischen meinem Partner und mir, wir sind dann so ein bisschen, ja, jetzt schaust du, nein, jetzt schaust du, aber du hast doch gesagt und überhaupt. Und dann irgendwie bin ich habe ich mit ihm das Gespräch gesucht und habe zu ihm gesagt, gell, es ist nämlich mega anstrengend, den ganzen Tag, wir lieben unsere Tochter so heiß und sie isst Zucker und so, aber den ganzen Tag mit einem Baby und dann allein, wir sind da so ein bisschen eher, ja, egal ob wir jetzt würden in der Stadt leben, wir leben auf dem Land und in der Stadt ist ja jetzt auch nicht gerade so viel los, aber wenn du nicht gerade Kaffeesofa hast und deine Freunde kannst treffen und noch erwachsene Personen kannst um haben, also das immer mit Kleinkind sein, das ist für mich ist das fast schon, ja, das ist für mich am Schluss nach ein paar Tagen hintereinander, das merkst du dann, das merke ich und für mich ist das anstrengend und dann brauche ich wie wieder irgendwie so, ja, einfach irgendwie etwas anderes, oder? Der Tapetenwechsel. Und das ist zwar jetzt vielleicht so ein bisschen eher im Luxusbereich von Wellness, wo man sich als Mami gönnt, eben das einfach auch das Abwechseln manchmal einfach auch wichtig ist, nicht weil jetzt unbedingt jemand muss betreuen, sondern einfach weil die andere Person einfach mal raus, einfach aus dieser aus diesen vier Wänden und aus dem Ding rausmühend, oder? Das ist, wird mega unterschätzt, findest du nicht?
Absolut, ja. Und ich finde, ich weiss, was du meinst, wir reden da so von gewissen privilegierten Situationen, aber es ist eben trotzdem nicht ein Luxusthema, weil also jetzt gerade Depression macht ja auch nicht Halt vor ganz privilegierten Menschen. Das ist tatsächlich sehr gesund, oder? Was du beschreibst, ist ja sehr gesund, eigentlich das Autonomiebedürfnis zu haben, auch, oder? Die eigenen Themen können, dass die Raum haben und ein bisschen Space haben und nicht nur Babybetreuung. Und das ist ganz wichtig, dass man das eben darf ernst nehmen, darf aussprechen. Und das ist immer noch bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, Eltern, ist das wie nicht so drin, dass man darf das so thematisieren. Also jetzt, mir langt es nach diesen 3 Tagen. Ich brauche jetzt mal ja, eine andere Perspektive. Das ist so, genau so, finde ich, sollte das ablaufen, oder? Dass man das darf und dass beide drin sind. Idealerweise sehen natürlich beide die Kinderbetreuung ganz fest drin oder sind beteiligt, weil es macht natürlich viel einfacher, um das nachvollziehen. Dass es eben nach ein paar Tagen sehr anhängen kann. Oder? Das ist natürlich nicht gleich, wenn man nur am Abend 2 Stunden hat. Dann denkt man, ich bin doch herzig, was ist das Problem? Oder? Genau, und das finde ich, ja, genau wie du es beschreibst.
Eben genau, es sind ja Zucker.
Ja, genau wie du es beschreibst. Wenn das so Platz hat, dann ist schon vieles besser und stabiler, oder? Wenn das Platz hat, dass man sagen darf, jetzt war es wirklich einfach gerade ein bisschen viel gewesen. Und das ist immer noch etwas, das wahnsinnig tabuisiert ist. Ja, also ich merke das selber, wenn ich das ausspreche, ich rede natürlich auch sehr gern, sehr offen über diese Themen, wenn ich sage, oh, jetzt habe ich es so langsam gesehen, oder um 10 Uhr morgens denke ich, einfach, oh, wenn ist endlich Abend, dann gibt es immer noch vor allem sehr irritierte Reaktionen, oder? Und das ist eben bei mir genau gleich. Ich liebe meine Kinder über alles und gleich ist es so, dass ich mich auch sehr fest freue, um andere Sachen zu machen. Und das soll halt auch mehr dürfen thematisiert werden. Und für das braucht es immer noch ein Umdenken in unserer Gesellschaft, oder? Dass es so das Mami-Sein, ja, das verniedlichende Mami, wo man meint, ich tue am liebsten nur noch Kinderliedli singen. Wenn das so ist, ist das wunderbar, aber es kann halt auch anders sein. Und das ist genauso okay. Natürlich mein Kind gut betreut sein und so weiter. Und Bindung ist wichtig, aber das heisst eben nicht, dass man alle Aufgaben und 24 Stunden muss lieben. So, die Extremvorstellung von dem Rollenideal, die ist sehr ungesund. Aber das setzt sehr unter Druck.
Ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals, Linda, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch fürs Zuschauen oder uns zuhören. Mehr zu Mental Well Mom findet ihr auf ihrer Webseite www.mentalwellmom.com oder eben auf Instagram unter @mentalwell.mom mit O, gell? Und hey, Linda, urschönes Gespräch gewesen, sehr, sehr wertvoll. Danke vielmals für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute mit dem tollen, spannenden Projekt.
Danke dir und auch alles Gute.
Ciao zusammen, merci fürs Zuhören.